Genau, Glaube beginnt zu Hause. Martin hat schon gesagt, die letzte Predigt in dieser Reihe, nicht das letzte. Was daheim ist. Heute geht es auch mal um die Gemeinde, aber da manches ja schon über 2 Monate zurück ist, würde ich mir erlauben, einen kleinen Rückblick zu machen. Ich hoffe, ihr genehmigt ihn mir. Wenn ihr natürlich jetzt gestern erst die letzten 4 Predigten geguckt habt, noch auf YouTube, dann wird es noch mehr Wiederholung. Aber ansonsten ein kleiner Rückblick. Wir haben angefangen mit der Analyse des Ist-Zustandes. Ja, wie ist es denn? Wo haben wir überhaupt Chancen? Wie prägen wir und was prägt uns dann? Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin immer wieder ernüchtert festzustellen, wie wenig Chancen wir als Gemeinde eigentlich haben und wie viele Chancen wir aber haben die ganze Woche über. Wie lebst du deinen Glauben zu Hause und im Umfeld, wo dir andere Menschen begegnen? Ich habe euch damals so einen Haufen Steine hier mitgebracht, der die Zeit symbolisiert. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, wer nicht, kann auf YouTube nachgucken. Ich habe kein schönes Foto davon gehabt, sonst hätte ich es eingeblendet. So einen Riesenhaufen gehabt, das ist die Zeit, die ihr zu Hause habt. Und dann habe ich hier 40 Steine hingestellt. Das ist die Zeit, die wir im Jahr in der Gemeinde haben in Stunden gerechnet. Das, was passiert. Ich glaube jetzt, ich bleibe immer noch bei dem Mikro. Und die spannende Frage ist, was habt ihr vielleicht schon aufgegriffen? Was habt ihr schon gemacht? Wo habt ihr auch eine Entscheidung getroffen? Wir haben vorhin gesungen, dieses alle Ehre ihm, den Herrn. Das ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich will Gott ehren und nicht was anderes. Ich habe angefangen mit einer Aussage von Josua, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist eine Entscheidung und das kann ich nicht schönreden. Gemutet war es, jetzt sollte es dann gehen, ja, sorry. Dann rede ich so weiter, dann habe ich meine Hände frei. Vielen Dank euch fürs Kämpfen immer hinten an der Technik, wir haben heute schon hart gekämpft, dass zum Beispiel auch der Stream geht. Das sieht man alles immer nicht, was da im Hintergrund passiert, aber vielen, vielen Dank. Also, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, ist eine Entscheidung und die muss ich treffen, das muss ich mir überlegen, ob ich das will. Es ist genauso, wenn wir gerade singen, alle Ehre dem Herrn, das ist eine Entscheidung. Ob ich Gott die Ehre geben will oder ob ich meine Zeit lieber irgendwie anders verbringen will. Und deswegen auch die Frage, hast du vielleicht schon was angepackt? Hast du die Erinnerung geschaffen, so wem es aufgefallen ist, unser Foyer hat sich auch verändert, da hängen jetzt ein paar Sprüche nicht wegen dieser Predigtreihe. War schon vorher geplant, aber es passt gerade so. Vielleicht hast du dir daheim einen Spruch aufgehängt, einen großen Stein im Garten aufgestellt, um dich wie Josua dran zu erinnern an deine Entscheidung. Also ich habe die Predigtreihe schon mal wo gehalten, da hat wirklich jemand so einen Stein in sein Gartenbeet gestellt, hat gesagt, da will ich mich jetzt dran erinnern. Also was hast du schon angepackt, weil ich will dir Mut machen, wenn du was machen willst, mach es. Nicht morgen, jetzt. Weil das Teufels bestes Werkzeug ist die lange Bank. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, es ist immer toll zu sagen, wow, das ist echt wichtig, das sollte ich morgen machen. Und aus morgen wird übermorgen und überübermorgen und in 10 Tagen habe ich es vergessen. Also das Spannende ist wirklich zu sagen, was packe ich an und was mache ich, weil die Bequemlichkeit siegt doch ganz schnell. So viel vielleicht für diese Entscheidung. Es war aber nicht nur die Entscheidung, es waren Kleinigkeiten, es waren Impulse dabei, es gab auch immer wieder Handouts, wer die noch haben will, draußen stecken noch ein paar und für die, die am Stream zugucken, unten gibt es einen Link, da kann man alle alten auch runterladen. Und nochmal reinschauen und sich inspirieren lassen, was war denn? Spannend und die Frage war immer, was prägt mich? Wie lasse ich mich prägen? Wie wichtig ist zum Beispiel dieses Buch? Und wie relevant ist es überhaupt? Darf die Bibel in mein Leben reden? Gehe ich davon aus, dass da nicht nur irgendwelche schönen alten Worte drinstehen, sondern dass Gott dieses Buch dazu nutzt, um in mein Leben zu reden? Also was prägt mich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Da geht es heute auch nochmal drum, wenn es um die Gemeinde geht. Und wen präge ich? Vor allem in der letzten Predigt, da ging es auch darum, zu überlegen, wen präge ich denn? Nicht nur meine Kinder, sondern wen präge ich auch, wie ein Paulus den Timotheus geprägt hat, weil er sich jetzt wieder bewusst dafür entschieden hat, zu prägen und es nicht einfach drauf ankommen lassen hat. Und Worte sind ja da nur ein kleiner Teil, sondern das Leben und das Handeln ist oft das Entscheidende. Weil wenn ich was sage und ganz anders lebe, ich habe da ein paar unschöne Beispiele von mir erzählt, könnt ihr nachgucken. Unser Leben, unser Denken und unser Handeln hinterlässt Spuren. Ich habe euch von meinem Opa erzählt, der die Kriegszeit miterlebt hat, der in Russland in Gefangenschaft war und der deswegen immer äußerst sparsam und vorsichtig mit Dingen umgegangen ist. Der nie mit mir über Geld geredet hat und es mich geprägt hat. Über ihn und sein Verhalten, über meine Mutter und ihr Verhalten ist es bei mir angekommen, ohne dass er ein Wort darüber verloren hat. Ihr prägt. Ich will euch das heute nochmal ganz bewusst machen. Ich habe euch auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, wie geistliches Erbe stattfinden kann. Auch das, ich konnte nicht alles selber überprüfen, aber ich habe zwei Leute ausgesucht. Mr. Edwards aus Amerika, ja. Mr. Edwards war Pfarrer und er und seine Frau haben ganz bewusst auch Glaube zu Hause gelebt. Und in seinen nachfolgenden Generationen gab es 14 College-Professoren, das passiert uns in Deutschland schon mal gar nicht, 14 College-Präsidenten, 100 Professoren, 30 Richter, 100 Pastoren und Geistliche, unter anderem Jonathan Edwards, weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es schadet nicht, diesen Namen zu kennen, der hat wirklich geistliche Erweckung in Amerika erlebt. 60 Ärzte, 60 Schriftsteller und 100 Rechtsanwälte. Jetzt könnte man sich fragen, ob die 100 Rechtsanwälte, lass mir das, ob das noch passend ist. Nein, aber was ich damit zeigen will, es macht was. Wie wir leben, macht auch was, was unsere Kinder machen. Das Gegenbeispiel ist, Mr. Jukes lebte etwa zur selben Zeit und war Dieb. Er war einfacher Dieb und seine Kinder. In seinen Reihen gab es 300 professionelle Bettler, 60 Diebe, 130 überführte Kriminelle, 55 Akte sexueller Zwangshandlungen, 10, die im Gefängnis gesessen waren, 20, die einen ganz normalen Beruf erlernt haben und 7 Mörder. Ist jetzt ein bisschen extrem der Spalt vielleicht, muss auch nicht immer sein, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie ich lebe, was auf meine Kinder abwerbt und was für die normal ist. Wenn ich als Kind gelernt habe, dass es normal ist zu stehlen, dann ist es normal. Warum soll ich dann nicht einfach was mitnehmen? Warum soll ich dafür bezahlen? Wenn ich aber als Kind was ganz anderes für normal erlebt habe, dann wird das mich mein ganzes Leben beeinflussen. Das wollte ich dir mit diesen Beispielen und ja, vielleicht stimmt eine Zahl nicht haargenau. Ich habe die aus einem Buch abgeschrieben, wie gut der recherchiert hat, weiß ich nicht. Aber es hat mich sehr bewegt und ins Nachdenken gebracht. Und ich möchte euch da auch nochmal an 5. Mose 5 erinnern. Da stehen die 10 Gebote und ein kleiner Ausschnitt daraus. Da sagt Gott, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Das hat Gott damals dem Volk Israel als Gebot mitgegeben. Wirklich, davon hat er nur 10 gemacht, aber in dem Zusammenhang sagt er das und sagt, hey, wenn ihr euch um mich kümmert und wenn ich euch wichtig bin, dann wird das Auswirkungen haben. Und wenn ihr sagt, ich lasse Gott einen guten Mann sein, tschüss, dann hat das auch Auswirkungen. Ich tue mich immer ganz schwer, wenn da dran steht, dass Gott dann auch wirklich den Enkeln und Kindern die Folgen spüren lässt. Wir sind ja in einer Generation groß geworden, wo man sagt, jeder ist für sein eigenes Tun verantwortlich. Und ich weiß auch, Gott sei Dank gibt es Gnade durch Jesus und durch das, was wir mit Ostern erlebt haben. Und Gott durchbricht das, wenn sich jemand für Jesus entscheidet. Und trotzdem bin ich mir sicher, es stimmt auch heute noch. Mein Tun, mein Handeln, ob ich mit Gott unterwegs bin oder ohne, hat Auswirkungen. Nicht nur für mich und meine Ewigkeit, sondern auch für mich und alle nachfolgenden Generationen. Und das malt mir dieser Satz vor Augen. Und ich finde es dann immer wieder spannend, wenn ich entdecke, wie viele unserer Politiker Pfarrerstöchter oder Pfarrersverwandte sind oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ist das jetzt Zufall oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich stelle es nur immer wieder fest. Ja? Und ich stelle aber trotzdem eines fest, man kann sowas nicht vererben, man kann es nur vorleben. Wie es dann gelebt wird, ist was anderes. So, jetzt aber der Sprung. Es ging viel um, wie lebst du es persönlich? Ich möchte auch nochmal die Gemeinde und dich mit ins Boot holen und darum soll es heute gehen, wie sehen wir die Gemeinde in dem Zusammenhang? Ja? Macht nämlich einen großen Unterschied, wie ich überhaupt den Blick für die Gemeinde sehe. Wenn ich denke, diese Gemeinde hier, das ist der perfekte Ort, das sind alle heilig, himmlisch, perfekt, schön und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich ja schon das Gefühl, wir Christen veranstalten auch so einen frommen Wettbewerb ab und zu mal. Ja? Alles, was nicht so passt, versuchen wir zu verstecken. Und alles, wo wir gerade sagen, gestern habe ich eine Stunde Bibel gelesen. Die 5 Wochen vorher gar nicht, aber das sage ich nicht. Also so in dem Sinne, wir versuchen so einen frommen Wettbewerb zu machen. Wenn du glaubst, Gemeinde ist ein frommer Wettbewerb, oh, bitte lass es. Also wie siehst du Gemeinde? Dann ist Gemeinde nämlich echt anstrengend. Dann muss ich, wenn ich hier auf den Parkplatz fahre, mein Lächeln noch hochziehen, gucken, dass nichts Schlechtes aus meinem Mund kommt oder irgendwie so. Dann ist es echt anstrengend, Gemeinde, ja? Wenn ich hier der perfekte Mensch sein muss. Was ist Gemeinde? Wie siehst du sie? Ist es so ein Wettbewerb? Und wenn dann mal was schief geht, in der Ehe, in der Familie, zwischen Menschen, dann ist das ein Super-GAU. Oder was ist Gemeinde? Wir leben noch in dieser Welt, wir sind noch nicht im Himmel, da wird es perfekt sein. Aber wir leben noch in dieser Welt und auch Gemeinde ist ein sehr schöner Ort, meistens. Aber wir sind Menschen, ja? Und für mich ist das so genial, durch Ostern, durch Weihnachten hat Gott mir, uns klar gemacht, ich nehme dich, wie du bist. Du darfst zu mir kommen. Und dann wünsche ich mir, dass wir auch Gemeinde so leben, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und vielleicht bist du ja besser wie ich. Aber in meinem Alltag gibt es unschöne Worte, leider, ich hätte es gerne anders. In meinem Alltag gibt es auch immer wieder Streit. In meinem Alltag gibt es auch immer wieder Dinge, die man klären muss. Und in meinem Alltag gibt es einen Gott, der mich so nimmt. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde auch ein Ort ist, wo wir wissen können, ich muss nicht perfekt sein. Ja, ja, Gott wünscht sich schon, dass wir nicht alle Unperfektheit behalten. Das ist ein anderes Thema. Er wünscht sich, dass sich was ändert bei uns. Aber wir dürfen kommen, wie wir sind. Und ich wünsche mir, dass wir Gemeinde auch so sehen und du dich kommen traust, auch wenn du dich um 9.30 Uhr mit deiner Frau oder deinem Mann gestritten hast und es dann nicht verstecken musst, sondern ehrlich auch sagen kannst, naja, der Früh hätte besser laufen können. Man muss ja nicht jedes Wort erzählen. Man muss auch nicht jeden Hass rausposaunen. Aber so wünsche ich mir, dass Gemeinde ist. Und die Frage ist, wie siehst du Gemeinde? Wie siehst du Gemeinde? Weil es macht was, wie viel du dieser Gemeinde auch zutraust, wie du sie selber siehst. Für mich ist Gemeinde der Ort, an dem die Gläubigen zusammenkommen. Egal, was gerade im Leben los ist. Und ich finde da den Text aus Apostelgeschichte 2, das ist eine hohe Latte, ich weiß, recht spannend. Warum, sage ich euch hinterher, ich lese ihn erstmal vor. Da steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Merkt ihr, was ihr nicht lest? Ihr merkt, worum es geht. Es geht um Gott. Das ist der Mittelpunkt. Die Leute haben trotzdem im Alltag gelebt. Die mussten noch arbeiten gehen. Die haben sicher auch mal gestritten und trotzdem kamen sie zusammen. Ja, da geht es nicht darum, dass da steht und die Perfekten kamen zusammen oder irgendwie sowas, sondern sie kamen ganz natürlich in ihrem und mit ihrem Alltag zusammen. Aber der Fokus war Gott. Der Fokus war nicht Perfektion, der Fokus war nicht heile Welt, der Fokus war nicht irgendwas. Es war Gott, der im Mittelpunkt steht. Sie haben ihr Leben geteilt mit der Ausrichtung auf Gott. Es war kein Wettbewerb, den jemand gewinnen musste, sondern ganz im Gegenteil haben sie immer wieder Menschen in ihre Nähe geholt, die wir als nicht perfekt bezeichnen würden. Und wer hat es vorgemacht? Jesus. Ja, der ging durch die Gegend und hat am Zoll angehalten, da wo man blechen muss, die Leute, die keiner mochte, und hat zu dem gesagt, ach du, ich komme heute Abend zu dir zum Abendessen. Und die Jünger haben gesagt, Jesus, hast du Vollknall? Das geht doch überhaupt nicht. Weißt du, wer das ist? Und Jesus ist zu dem Abendessen gegangen und es hat ihn verändert. Und Jesus ist an den Brunnen gegangen zu einer Frau, von der er schon wusste, mit der will eigentlich keiner was zu tun haben. Das ist die Dorfprostituierte. Und er ging zu dieser Frau hin und hat sich mit ihr unterhalten. Er hat ihr unangenehme Fragen gestellt, auch, ja. Aber er hat sich in ihre Nähe begeben. Also Gemeinde Gottes ist kein Ort perfekter Menschen, sondern Gemeinde Gottes ist nur perfekt, weil Gott mittendrin ist. Ja? Das müssen wir wissen, das müssen wir im Kopf haben. Und so wünsche ich mir, dass Gemeinde Gott im Mittelpunkt hat. Dass Menschen mit ihren Ängsten, mit ihren Problemen hierher kommen oder in ihre Kleingruppen und Hauskreise kommen und erleben, wie Gott und wir miteinander einen Weg gehen, wo wir ehrliche Antworten bekommen, aber auch geben können. Wo sich jeder wohlfühlt, egal ob er jünger oder älter ist, egal ob er herausfordernde Probleme hat oder nicht, egal ob er geschieden, verwitwet, verheiratet oder gar noch nicht befreundet oder was auch immer ist, egal ob er dick, dünn, arm, reich, klein, groß oder wie auch immer ist, ob er alleine kommt, weil sein Ehepartner nicht mitkommt oder jemand aus der Familie oder cool auch, wenn ihr als ganze Familie hier sitzt, egal. Das ist Gemeinde Gottes. Und ich bitte dich, dass du das im Kopf hast. Weil nur dann kann Gemeinde für dich ein cooler Partner sein, der dir hilft, wo wir uns gegenseitig helfen können, im Glauben gemeinsam unterwegs zu sein, mit Gott in dieser Welt unterwegs sein. Weil das lese ich ja im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, das lese ich ja im ersten Teil. Gott hat nie irgendjemand allein hingestellt und gesagt, jetzt geh den Weg allein. Sondern zuerst ging es immer um ein ganzes Volk, für das sich Gott entschieden hat. Erstes Testament, Altes Testament. Und dann ging es immer um die Jünger. 12 und mehr Leute, die Jesus herausgerufen hat und niemals alleine losgeschickt hat, sondern immer zu zweit und in Gruppen und die unterwegs waren für Gott. Wichtig ist, dass Gott wirken darf in dieser Gemeinde. Und die Frage an dich ist an der Stelle, traust du Gott zu, dass er diese Gemeinde nutzt? Hat was damit zu tun, wie ich Gemeinde sehe. Traust du das Gott wirklich zu, dass er auch die Welt verändert durch uns und damit auch durch dich? So ein bisschen wie bei diesem Mr. Edwards, wo eine Prägung ausgegangen ist, die was Gutes getan hat. Ich finde es total wichtig, dass du dir Gedanken machst. Was traue ich Gott zu, auch durch diese unperfekte Gemeinde? Und je länger du hier, also wenn du neu bist heute, herzlichen Glückwunsch, schön, dass du da bist. Freu dich an allem, was du noch nicht kennst, was schlecht läuft. Wenn du schon länger hier bist, weißt du, wir sind nicht perfekt. Leider, wir wären es gerne, ja, keine Frage. Wir arbeiten auch hart dran an manchen Stellen, aber wir sind es nicht. Und trotzdem haben wir immer wieder erlebt als Gemeinde, wie Gott diese Unperfektheit genutzt hat und mit uns Schritte gegangen ist, wo wir nur staunend dastehen konnten, weil er gewirkt hat durch unser klein bisschen, was wir getan haben. Und da kann jeder, der zumindest die Augen aufgemacht hat und die letzten 20 bis 40 Jahre in dieser Gemeinde war, viel erzählen. Und das finde ich cool und genial. Also was traust du Gott zu? Ich traue ihm viel zu und ich erwarte, dass er tut. Und die Antwort auf diese Frage, wie siehst du Gemeinde und was traust du Gott durch diese Gemeinde zu, hat viel damit zu tun, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem Glaube zu Hause leben und was hat das auch mit uns als Gemeinde zu tun. Hat dann viel zu tun mit dem zweiten Gedanken, wie wichtig ist mir die Gemeinde selbst beziehungsweise für meine Familie. So der zweite Gedanke für meine Predigt heute. Und ich greife wieder zurück auf diese Apostelgeschichte 2. Die Christen trafen sich im Tempel und in ihren Häusern. Ich habe den Text nicht nochmal mitgebracht, ihr habt ihn ja schon auswendig gelernt jetzt. Die hatten keine Gemeindehaus, die hatten keine Kirche, aber Gemeinschaft mit anderen hatten sie. Täglich. Sie haben dazu Ausweichquartiere wie den Tempel genommen. Ja? Und ich will dich da auch bewusst fragen, was ist ein Platz, der dir wichtig ist? Rein räumlich. Ja, ich weiß, wir haben ein bisschen eine andere Lebenssituation. Wir müssen arbeiten gehen. Also wer gerade nicht Homeoffice macht, hat so einen, oder nicht schon Rentner ist oder sowas, der hat einen Platz, manche nennen es Schule, manchmal ist es der Arbeitgeber, da muss man hingehen, so bestimmte Tage in der Woche. Ja, das raubt auch ganz schön Zeit. Keine Frage. Dann gibt es noch einen anderen Ort, Gott sei Dank haben wir den alle, wo wir wohnen und schlafen dürfen. Das braucht auch Zeit, Familie, Partnerschaft, was auch immer da ist. Und dann gibt es aber noch einen anderen Teil in unserem Leben und da kannst du dich meistens frei entscheiden, wo du ihn verbringen willst. Wir haben da ein großes Privileg in Deutschland, ja, falls euch das noch nie aufgefallen ist. Wir dürfen entscheiden, wo wir einen Großteil unserer Freizeit verbringen. Und die Frage ist auch, welchen Platz nimmt da die Gemeinde auf dieser Zeitskala ein? jetzt nicht nur räumlich, manchmal kann man auch zu Hause sein und was für die Gemeinde denken, tun und sich ins Reich Gottes einbringen. Aber wie viel Gemeinschaft verbringst du mit anderen Christen? Wie viel Zeit verbringst du im Sportverein, im Musikverein, im Irgendwasverein? Und die sind alle gut. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Das ist alles gut und wichtig und macht Sinn. Aber Gemeinschaft mit Christen ist auch was, wo dich prägen kann, wenn du es lässt. Wie wichtig ist die Gemeinschaft? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie viel du auch erwartest, dass Gott diese Gemeinschaft nutzt, um dir Gutes zu tun. Also wie wichtig ist es dir? Es ist einfach ein Unterschied zwischen Wort und Tat. Und das kenne ich alle. Ich glaube, fast jeder hier in diesem Raum würde sagen, ja, Gemeinde ist mir schon wichtig. Mancher sitzt vielleicht zum ersten Mal und denkt sich, naja, weiß ich nur nicht, ob mir das überhaupt wichtig ist, der redet viel zu lang. Also das müsst ihr für euch entscheiden. Aber wie wichtig ist dir das, theoretisch und praktisch? Das ist so ähnlich wie die Mitgliedschaft im Fitnessclub. Die ist ganz einfach abgeschlossen. Jeden Januar läuft das normalerweise, mit Corona war ganz schlecht für die Fitnessstudios, lief das nicht so gut. Und dann kommen die Leute gar nicht. So wird keiner fitter. Ja, wenn ich joggen gehen will, hilft mir das noch nicht, fitter zu sein. Wenn ich Mitglied in einem Fitnessclub bin, wenn du Gemeindemitglied hier bist, aber nie da bist, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du wenig Gemeinschaft und wenig Kontakt mit dieser Gemeinde hast. Ja, nur eine Mitgliedschaft hilft nicht. Also man kann Mitglied werden, wir freuen uns über jedes Mitglied, aber es hilft nur was, wenn du auch Gemeinschaft lebst. Das ist eine kleine, feine Erkenntnis, die wir alle theoretisch wissen. Die spannende Frage ist, wie leben wir sie praktisch? Auch Kleingruppe und Hauskreis. Also ich erzähle das immer wieder. Es ist schön, hier im Gottesdienst zu sitzen und es ist super cool, dass wir gleich noch zusammen Mittagessen können mit vielen, die wollen. Also ich habe für 4 Leute mehr gekocht. Ihr könnt ja fragen, ob ich einen der 4 Plätze abgebe. Also dann seid gerne mit dabei. Das freut mich total, aber ich glaube, wir brauchen auch Kleingruppen. Also kleine Gruppen, wo ihr euch zu 5, 6, 7, 8, vielleicht auch nur zu 2 trefft. Und miteinander nochmal redet, wie war es in meinem Alltag? Wie geht es mir gerade mit Gott in meinem Alltag? Was fordert mich heraus, indem ihr mal Bibel lest und euch da von Gott ins Leben sprechen lasst? Ich mache euch Mut, nutzt diese Chancen. Wenn ihr es nicht tut und sagt, nee, ich habe da total schlechte Erfahrungen, das taugt mir überhaupt nicht, schade, aber ihr vergebt eine Chance, sage ich. Für mich ist das eine ganz wertvolle Zeit und es ist immer eine Entscheidung. So wie Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sage ich auch, es ist eine Entscheidung, ob ich Sonntag hier sitze oder Sonntag früh brunche. Es ist eine Entscheidung, ob ich Freitagmorgen meine Kleingruppe besuche. Ja, ich bin Pastor, ich mache das Freitag früh. Oder ob ich da was anderes mache. Für euch ist es vielleicht eine Entscheidung, ob ihr Dienstagabend in den Hauskreis geht oder nicht. Es ist eine Entscheidung, die muss ich treffen. Und es ist eine Entscheidung, die darf ich treffen, weil es ist kein Muss. Also ich finde es total cool, dass ihr heute hier seid und ich freue mich, dass unser Saal langsam voller wird und er darf noch viel voller werden. Wir haben noch viele Stühle da hinten, die können wir alle noch reinstellen. Aber bitte, es ist ein Vorrecht. Ich freue mich, wenn du kommst, es ist keine Pflicht. Wenn du heute hier sitzt und eine Pflicht ableisten willst, dann geh ruhig raus. Ich mache die Augen zu, ich merke es mir auch nicht, wer es war. Es geht nicht darum, eine Pflicht abzuleisten mit dem Gottesdienstbesuch, sondern es ist ein Vorrecht. Und auch dieser kleine Gedanke macht einen gigantischen Unterschied bei dir und bei mir. Ja, wenn ich nämlich was ableisten muss, dann denke ich mir, boah, schon wieder was ich machen muss. Wenn ich aber merke, es ist ein Geschenk, was mir was Gutes tut, ein Vorrecht, dann gehe ich ganz anders hier rein und raus. Und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder deutlich zu machen, wenn ich Gott was zutrauen will in dieser Gemeinde und wenn ich wünsche, dass das was Prägendes ist, dann muss ich auch checken, das ist ein Privileg und ein Vorrecht, was wir haben dürfen, dass wir zusammenkommen können. Kleingruppe, Hauskreis, Gottesdienst, wie du es auch immer nennen willst. Das ist ein Vorrecht und keine Pflicht, die du ableisten musst, um irgendeine fromme Fassade aufrechtzuerhalten. Dann lass es lieber. Aber genieße dein Vorrecht, dass wir als Christen uns frei zusammentreffen dürfen. Und ich kann dir sagen, dieses Christsein lebt sich am besten in Gemeinschaft. Mein coolstes Beispiel, was ich bisher, kommt nicht von mir, bis ich dafür gefunden habe, kann ich euch leider nicht vormachen. Dazu hätte ich nämlich ein Feuer hier machen müssen. Also ihr müsst euch so ein schönes Feuer vorstellen, wo langsam runtergebrannt ist und ein Haufen Glut da liegt. ein Haufen Glut, der richtig Potenzial hat, Feuer. Und dann nimmt man den Schürhaken und schiebt eine Kohle so einen halben Meter auf Seite. Was passiert? Sie glüht noch. Sie glüht noch eine Weile. Aber sie wird langsam kälter und dunkler und irgendwann raucht so ein bisschen. Der restliche Haufen, der glüht noch fröhlich vor sich hin. Die Kohle wird viel schneller kalt. Und mein Gefühl ist, mit Christen ist es ganz genauso. Wenn wir immer wieder den Haufen besuchen, dann sind wir am Feuer. Dann werden wir gegenseitig herausgefordert und manchmal tut es auch ein bisschen weh. Ja? Ist nicht immer schön. Aber wenn wir es allein versuchen, dann klappt das eine Weile und dann werden wir kälter. Und ich muss euch sagen, das Traurigste im Leben eines Pastors sind nicht Beerdigungen. Beerdigung ist eigentlich ein Fest. Wir freuen uns, dass jemand im Himmel ist. Ich weiß, es ist immer schade, dass er nicht mehr da ist. Aber wir werden uns wiedersehen. Das Traurigste sind für mich Leute, wo ich merke, sie entfernen sich von der Gemeinde. Kleine Ausnahme und haben keine neue. Also wenn sie eine andere haben, schade, aber nicht so traurig wie das andere. Sie entfernen sich von der Gemeinde und ich merke, und ich kenne wenig, bei denen es anders war, sie entfernen sich erst von der Gemeinde und dann Stück für Stück auch von Gott. Weil sie auch keiner mehr dran erinnert, weil sie keiner mehr anfeuert. Das ist traurig. Das ist echt traurig und das tut weh. Und ich wünsche dir, dass du das anders erlebst. Und ich möchte dir das mitgeben, wie wichtig da Gemeinschaft zu ist, auch wenn sie immer wieder herausfordernd ist. Letzter Gedanke dazu, den habe ich schon anklingen lassen mit dem Gottesdienstbesuch. Bei Gott geht es nicht um blinden Gehorsam, sondern um eine Vertrauensbeziehung. Ich mag das Alte Testament nicht immer, also diesen ersten Teil der Bibel, wo von der Geschichte von Israel und Gott berichtet wird. Aber eines zeigt mir diese Geschichte ganz deutlich. Da hat Gott krasse Wunder getan und alle haben geschrien, yeah, yippie, alle Ehre Gott, so wie wir es vorhin, naja, wir müssen noch ein bisschen üben, wie wir das singen. Also da ging es echt ab, ja? Und 20 Jahre später, naja, da ist man noch an Ostern in die Kirche gegangen. Also Ostern gab es damals noch nie, aber zu deren Festen in Israel. Und es war ja auch ganz gut, da mal nach Israel zu, nach Jerusalem, in Israel waren sie alle, nach Jerusalem zu gehen und so. So wie bei uns oft schon noch vielleicht an Ostern in den Gottesdienst gegangen wird und ähnliches. Und nochmal 10 oder 20 Jahre später hat man sich gefragt, warum soll ich eigentlich noch nach Jerusalem laufen? Ist schon anstrengend. Ich könnte da viel Besseres machen in der Zeit. Und ach Gott, ich weiß nicht, wir haben da so einen schönen Hausgötzen. Der tut es doch auch, mit dem kann ich auch mal reden. So lief das in Israel, ihr könnt das mal nachlesen. Buch Richter, Buch Samuel, Buch Chroniken. Ey, das ist wie so eine Wellenbewegung. Die ganze Zeit hin und her, manchmal ist die Zeitspanne nur 15 Jahre, manchmal ist sie 50 Jahre. Aber es ist immer ein Hin zu Gott, wenn es scheiße läuft. Dann schreien sie alle wieder, Gott, Gott, du, da gab es doch noch einen. Und wenn es gut läuft, sagen alle, ach Gott, ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Und ganz ehrlich, das entdecke ich bei uns in Deutschland auch. Uns geht's echt gut. Wir brauchen keinen Gott in diesem Leben. Also wir kommen damit klar. Wir haben Psychotherapeuten, falls mal was schief läuft. Oder irgendwie, wir brauchen keinen Gott. Und man kann zum Psychotherapeuten auch gehen, obwohl man an Gott glaubt. Bitte, ja, das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Aber wir haben vieles. Wir brauchen nicht unbedingt einen Gott. Und unsere Gesellschaft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine krasse Einschätzung ist, vergisst ihn langsam. Ja, wann war das? Vor 4 oder 5 Jahren gab es die ersten Gerichtsprozesse, warum an Karfreitag Ruhe sein soll in Deutschland. Stiller Feiertag. Das geht doch nicht. Ich finde es immer witzig, den Feiertag will keiner abschaffen. Ja, also den Feiertag will jeder behalten, nur den Inhalt wollen sie nicht mehr. Also frei haben wollen wir, aber Gott brauchen wir nicht mehr. Also ich merke bei uns auch dasselbe und ich wünsche mir, dass wir das nicht weiter erleben bei uns. Und der Schlüssel ist für mich der Unterschied, ob Gott eine Pflichtübung ist, ob du religiös bist. Weil Religion ist für mich das Abarbeiten von bestimmten Dingen. Dann bist du religiös. Du gehst sonntags in Gottesdienst. Wenn du deinen Nachbarn fragst, dann würde er sagen, du bist religiös, du rennst so jeden Sonntag in die Kirche. Wir waren am Gipfelkreuz gestanden, am Hörnle, hinteres Hörnle, und haben in das Buch was geschrieben, und die mit dabei waren, waren geistliche Wichtig, haben gemeint, wir könnten Bibelvers reinschreiben, hat ein Herr mitgekriegt und dann gemeint, ja, Sie sind ja ganz schön religiös. Da dachte ich mir, ja gut, ja religiös schon, aber ich wünschte mir, hätte lieber was anderes gesagt, weil religiös kann ich sein, indem ich bestimmte Dinge ableiste, indem ich Gebote halte. Das, was uns ausmacht, ist hoffentlich, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. In Gemeinschaft mit jemandem leben und nicht nur Religion, nicht nur irgendwas ableisten, weil das beeinflusst mein Halten, meine Taten und mein Handeln. Regeln abzuarbeiten macht keinen Spaß. Also wir versuchen es bei unseren Kindern ab und zu mit Regeln Dinge zu klären, das muss man auch bei Kindern ab und zu. Und so könnten wir auch Glauben abhandeln und sagen, du darfst nicht dies und du darfst nicht jenes. Bei Kindern wünschen wir uns am liebsten kein Fluchen, kein Rauchen, keine Beziehung, bevor es nicht der beste Partner ist oder irgendwie sowas in die Richtung, kein Alkohol, keine Drogen, keine schlechten Filme und auch keine schlechten Freunde. Ja? So, das wünscht man uns so alles und dann wäre es perfekt. Aber wir können es als Eltern schon nicht beeinflussen. Und das Spannende ist aber auch bei deinem Glauben. Wenn es keine Beziehung ist, die du leben willst, wo ein Gott dir ins Leben reden darf, dann ist es Ableisten einer Religion. Und das macht irgendwann Rebellion. Dann sagt irgendwann, warum soll ich mich daran halten und warum das? Und das ist doch voll blöd. Haben alle älteren Eltern schon mitgekriegt. Ich kriege das gerade langsam mit. Bei mir kommt das so. Ist normal, ist Teenageralter. Ja, meine Kinder kommen jetzt da langsam hin und die sind alle total gut und normal. Ist aber für Eltern echt herausfordernd. Die Kinder grinsen gerade alle, die Eltern sagen, grinsen lieber nicht. Gell? Ich glaube, wir brauchen es geistlich auch, dass wir checken. Vor allem, wenn du Glauben von deinen Eltern mitgekriegt hast. Es geht nicht darum, die Regeln deiner Eltern glaubensmäßig zu erfüllen. Es geht nicht darum, eine fromme Leistung zu erbringen, sondern es geht darum, ob du eine Beziehung mit Gott leben willst. Und dann macht das einen Unterschied. Das ist genauso, ich kann dieses Buch auswendig lernen und Gott nicht kennen. Wenn es nicht zu einer Beziehung mit Gott kommt, dann ist das nur Fakten und Kopfwissen. Und das ist was anderes, wie eine Beziehung mit Gott haben. Und wenn wir über Glauben reden hier, dann bitte über Beziehung und nicht über Kopfwissen. Weil dann der Heilige Geist in unserem Leben was darf. Weil wir einen Schöpfer haben, der lebendig ist und der prägt. Weil da einer ist, dem wir vertrauen. So, jetzt habe ich euch nochmal ganz schön zugeballert. 5 Predigten liegen hinter uns. Wie verschaffe ich es, 5 Predigten in 4 Sätzen zusammenzufassen oder sowas? Ich will es trotzdem versuchen. Es waren heute schon 3 Punkte, ich weiß, aber es kommen jetzt nochmal 4 Gedanken, die über diese Predigt hinausgehen und die ich absolut wichtig finde. Das allererste ist, du musst eine Entscheidung treffen. Will ich mit Gott oder will ich ohne ihn? Und wenn du heute hier sitzt und das zum ersten Mal hörst, möchte ich dir Mut machen, denk da ernsthaft drüber nach. Das ist die wichtigste und krasseste Entscheidung deines Lebens. Und wenn du sagst, ich habe aber keine Ahnung von diesem Gott, komm einfach hinter mich auf mich zu, ich lade dich zum Mittagessen ein. Wir können dann in Ruhe drüber reden, wer Gott für mich ist und wie er auch für dich sein kann. Es ist aber das Nonplusultra, du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du keine triffst, triffst du im Endeffekt die Entscheidung, nee, ich brauche ihn nicht wirklich. Bin ich knallhart. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus mal. Da gibt es kein Zwischendrin. Wenn du dir das nicht bewusst willst, dann wird das Leben dich von Gott wegschieben. Punkt. Erstens. Zweitens, deine Beziehung mit Gott kann dir niemand abnehmen. Punkt. Auch nicht wir als Gemeinde. Auch wenn ich gerade noch mal viele Vorteile aufgezählt habe. Aber ob du Beziehung leben willst, dein religiöses Ableisten von Pflichten, das können wir dir als Gemeinde abnehmen. Wir machen jeden Sonntag Gottesdienst. Du darfst gerne kommen, auch als religiöse Pflichtübung. Ich werde es dir immer wieder sagen, dass das keinen Sinn macht. Also von daher, in dem Sinn kann dir keiner deine Beziehung mit Gott abnehmen. Du musst sie leben. Das ist genauso, wie ich nicht von irgendeinem anderen Mann erwarten kann, dass er eine Beziehung, also hoffentlich macht das keiner, ja, dass er die Beziehung mit meiner Frau lebt, die ich leben will. Ja? Das kann ich von daher, die muss ich leben, diese Beziehung. Genauso musst du deine Beziehung mit Gott leben. Drittens, wie du deinen Glauben lebst, hinterlässt Spuren. Ich habe dieses Beispiel mit Mr. Edwards und Mr. Tukes gesprochen. Gott hat versprochen, dass er unsere Kindes- und Kinderskinder segnen wird. Und ich kann dir sagen, ich vertraue darauf und ich habe es erlebt, wie Gott das nutzt. Und viertens, jetzt sind wir bei der Predigt von heute, wir als Gemeinde können dich gerne unterstützen, aber nur, wenn du uns lässt. Ja? Ja, nur wenn du willst, wenn du bewusst dich in eine Kleingruppe begibst, wenn du bewusst sagst, ihr dürft auch in mein Leben reden und nicht nur immer die Antworten hören willst, die du auch selber hören willst. Also von daher, wir unterstützen gerne und wir wollen dieser Haufen sein, lagerfeuermäßig, wo sich glühende Kohlen immer wieder entzünden und anzünden und wir gemeinsam erleben, wie Gott in uns brennt und durch uns keinen Waldbrand verursacht, sondern einen Herzensbrand. Ja? Das ist Gemeinde für mich. Ein sicherer Hafen für Menschen, die in dieser Welt ganz normal sind. Und normal heißt nicht perfekt. Normal heißt, so wie wir halt gerade sind, wo wir zusammen mit Gott leben und erleben, wie er redet. Und wenn jeder von uns dieses Feuer auflässt, das Gott in uns gelegt hat, dann können wir was verändern. Ich versuche das nochmal, beim letzten Mal war unser Beamer kaputt. Wir haben dankenswerterweise einen neuen, Spenden dafür werden immer noch angenommen. Aber ich habe nochmal die Folien mitgebracht, wo ich euch das zeigen wollte. Das kannst du da einblenden, Dankeschön dir. Das ist eine Karte, rechts sieht man ganz leicht den Lech. Also ist extra dunkel gehalten, damit man die Lichtpunkte sieht. Links, also rechts oben ist dann Königsbrunn und links unten ist Schwabmünchen, nur damit ihr die Dimensionen habt, weil lesen könnt ihr das hier nicht. Schaut es euch im Stream an, da könnt ihr es dann auch lesen. Also haben die Leute im Stream mal einen Vorteil, aber schön, dass ihr hier seid und nicht vorm Stream sitzt. Auf jeden Fall, wenn nur wir als Gemeinde sagen, wir sind Licht in dieser Welt, dann gibt es genau einen Punkt, den ihr nicht mal gescheit wahrnehmt, oben rechts mehr. So ein Mini-Pünktchen ist mehr auf dieser Karte. Wenn wir sagen würden, okay, es sind ja nicht nur wir, es gibt noch andere Christen, Kirchengemeinden und Ähnliches, dann gibt es schon ein paar Punkte mehr auf dieser Karte. So in jedem Ort ein Kirchlein und man nimmt schon mal wahr, okay, da gibt es irgendwie die Christen und diese Kirchtürme. Bei uns haben wir jetzt keinen Turm gebaut, aber die Leute um uns herum wissen schon, was hier los ist. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, es sind ja nicht nur die Kirchen und die Gebäude, es sind die Menschen, die sich entschieden haben und ich habe mal unsere Mitglieder genommen, da weiß ich, wo sie wohnen, dann gibt es schon ein paar mehr Punkte auf dieser Karte. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Nee, eins weiter noch. Genau, nee, das war schon zu weit. So viele Mitglieder haben wir nicht, oder? Nein, doch, so viele Mitglieder haben wir. Man, das erstaunt mich immer jedes Mal. Danke, Thomas, sorry, wenn ich meine eigenen Folien nicht kenne. Also so viele Mitglieder haben wir, das hat sich so verteilt. Es gibt natürlich ein paar mehr darüber hinaus. Das ist schon mal ganz schön, dann sagt man, okay, da kommt langsam Licht ins Dunkel dieser Welt. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir sind ja nicht nur Mitglieder hier in diesem Raum, sondern auch noch Freunde. Die habe ich mal fiktiv dazu gemacht, so wie ich sie etwa kenne. Das sieht dann etwa so aus. Ist immer noch nicht so himmelschreiend, aber immerhin schon erkennbar, selbst in diesem Raum, dank neuem Beamer. Da merkt man, da passiert was. Und wenn jeder Licht an dem Ort ist, wo er ist, wo du wohnst, wenn du mal deine Nachbarn durchüberlegst und sagst, ich fange jetzt das Beten an für einen oder zwei Nachbarn, für einen aus dem Dorf. Und Gott tut was in dem. Und er wird bis nächstes Jahr sein Leben verändern. Dann sieht es in etwa so aus. Ist schon mal deutlich heller geworden. Und jetzt beten wir ja nicht nur dafür, dass Gott einen verändert, sondern wir beten dafür, dass Gott mehr Menschen im Herzen ansteckt. Und dann kommt irgendwann Erweckung und ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Folien mitgebracht, der Thomas darf mal weiterklicken zur letzten. Dann kann das so aussehen und ich glaube, wir Christen haben die Chance, was zu verändern, aber es fängt bei mir an, mit einer bewussten Entscheidung. Und ich hoffe, dass du dich nicht mit Asche zufrieden gibst, sondern dir wünscht, dass wir Feuer erleben, Gottes Feuer, das in und durch uns diese Welt verändert. Gott segne dich. Ich habe euch noch drei Fragen mitgebracht und vielen Dank, dass ihr die musikalisch unterlegt. Amen.